Ich bin jetzt 36 Jahre bei der Firma, mir ist ganz schlecht, bitte, ich das ehrlich sagen, so wie ich.
Beschissen? Ja, das ist halt jetzt der Lohn für das Missmanagement der letzten Jahre und das müssen wir alles büßen.
Ja, was ist das für ein Gefühl? Erstmal Fassungslosigkeit. Man hat uns immer gesagt, es geht weiter.
Die Frage ist eigentlich, wo ist Rene Benko in dieser entscheidenden Zeit? Der Belegschaft stellt er sich nicht.
Ihr habt gerade die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof gehört. Sie sind wütend, traurig, verzweifelt. Seit fast zwei Jahrzehnten steckt der angeschlagene Warenhauskonzern in der Krise. Ein Insolvenzverfahren jagt das nächste. Wer sind die Schuldigen in diesem Wirtschaftskrimi? Das hört ihr in dieser Folge.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und willkommen zur letzten Folge in dieser Staffel von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier mit Kayan Özgens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur von Business Insider.
Das ist ja Wahnsinn, dann haben wir jetzt schon die vierte Staffel, ist jetzt schon
Wahnsinn,
vorbei.
Ne? Und, ja, Folge 40 ist das
ja,
jetzt.
Ja, und ich muss jetzt mal ein kleines Eigenlob aussprechen. Ich finde, das ist die beste Staffel bisher. Wir haben uns da irgendwie nochmal so ein Stück weiterentwickelt und haben jetzt auch sehr viel mehr O-Töne drin. Ich hoffe, das gefällt euch auch, weil wir wollen ja auch diesen Erfolgspodcast immer noch besser machen.
Ja, und vor allem natürlich auch unsere Fälle noch spannender und anschaulicher erzählen. Und da probieren wir immer ganz viele neue Dinge aus und wir werden uns natürlich auch für die nächste Staffel noch einiges überlegen. Ihr könnt also gespannt sein.
Also, es gibt eine fünfte Staffel. Das können wir jetzt hier schon mal verraten.
Heute geht es um Galeria Karstadt Kaufhof, ein sehr emotionales Thema für die Deutschen. Das ist ja ein Warenhauskonzern, dessen Wurzeln über 141 Jahre zurückreichen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kayan, aber gehst du noch bei Galeria Karstadt Kaufhof einkaufen?
Also ich bin jetzt nicht der große Shopper, muss ich sagen, aber ich war jetzt kürzlich auf dem Kudamm. Und da bin ich mit meiner Frau ins KDW gegangen und das ist schon wirklich ein beeindruckender Einkaufstempel. Alles toll dekoriert und natürlich das Highlight oben im sechsten Stock, diese sogenannte Fressetage mit diesen ganzen Delikatessen, waren auch unglaublich viele Touristen da und das hat schon was mit Einkaufserlebnis zu tun. Und dann bin ich raus aus dem KDW und ein paar hundert Meter auf dem Kudamm weiter ist ein ganz normaler Karstadt. Eine Filiale, die ein totaler Gegensatz ist zu diesem Einkaufstempel mit dem KDW. Also alles so ein bisschen lieblos präsentiert und man weiß auch gar nicht, wo man was findet. Also im Grunde auf der einen Seite dieser glitzernde Einkaufstempel und auf der anderen Seite so ein trostloses Kaufhaus.
Stand denn da Karstadt noch vorne dran?
Ja, da stand Karstadt noch vorne dran.
Das ist ja auch einer der interessanten Punkte, den wir heute ja auch aufrollen werden, dass da jetzt noch Karstadt dran steht, obwohl dieser Konzern mittlerweile Galeria Karstadt Kaufhof heißt, weil eben diese drei riesen Warenhauskonzerne zusammen ja, fusioniert haben letztendlich unter einem Dach, weil sie alle nicht mehr eigenständig bestehen konnten. Und diese ganze Geschichte dieser Warenhauskonzerne, die rollen wir heute natürlich auch nochmal so ein bisschen auf.
Aber wir konzentrieren uns schon sehr stärker auf Karstadt heute, weil das finde ich schon eigentlich die spannendste Marke davon.
Wir haben uns diese Folge ausgesucht, weil das ja gerade eigentlich nicht aktueller sein könnte. Wir nehmen hier jetzt auf, es ist gerade Anfang November und Galeria Karstadt Kaufhof hat gerade das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren ein Insolvenzverfahren beantragt im sogenannten Schutzschirmverfahren. Das bedeutet, die wollen sich selbst sanieren in Eigenverwaltung, aber letztendlich ist das eine Insolvenz. Ja, das ist natürlich für die Beschäftigten höchst dramatisch. Gerade erst vor zwei Jahren hat Galeria Karstadt Kaufhof 40 Filialen geschlossen, 4.000 Beschäftigte entlassen und genau das droht jetzt auch nochmal. 40 Filialen sollen wieder schließen. Wie viele Beschäftigte es treffen wird, ist noch unklar. Ich habe da als Handelsredakteurin in den letzten Jahren wirklich sehr viel recherchiert und mich viel mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge, weil ich da wirklich auch mit ganz vielen Leuten dazu gesprochen habe, Handelsexperten, Insidern, Insolvenzverwaltern und dieses Wissen heute mit euch zu teilen.
Ja, heute kommen von Solveig wirklich tolle Insights zu diesem Karstadt-Krimi, nenne ich es jetzt mal, um es ein bisschen abzukürzen. Du hast ja auch in unveröffentlichte Bilanzen reingeguckt und es spielen ja heute vor allen Dingen drei Männer eine ganz wesentliche Rolle, weil wir wollen ja ein bisschen aufdröseln. Jetzt aktuell stehen sie mal wieder kurz vor der Pleite und das hat natürlich eine Vorgeschichte und es sind vor allen Dingen drei Männer, die dort bestimmend sind in den letzten Jahr knapp 20 Jahren und das sind sehr schillernde Figuren, über die wir heute sprechen werden.
Wollen wir die Namen schon vorwegnehmen?
Ja, wir nehmen schon die Namen vorweg, weil das sind wirklich irgendwie auch Typen. Also wir haben da auf der einen Seite den Thomas Mittelhoff, den einstigen Superstar der deutschen Wirtschaft, der einen unglaublichen, ich glaube einmaligen Absturz erlebt hat und dann am Ende auch im Knast gelandet ist und Privatinsolvenz angemeldet hat.
Über den haben wir auch eine eigene Folge gemacht in der ersten Staffel. Den findet ihr jetzt im Macht im Millionenclub.
Dann haben wir als zweite Figur Nicolas Berggruen. Der war im Gegensatz zu dem etwas zwielichtigen Mittelhoff, kam der als der gute, coole Investor rüber, der coole Kapitalist. Und der wurde als Retter gefeiert und hat sich dann im Nachhinein als klassische Heuschrecke erwiesen.
Und dann haben wir aktuell den Eigentümer René Benko. Das ist der aktuelle Gesellschafter, der über seine Signa Holding, das ist die Muttergesellschaft, eben Karstadt aufgekauft hat, dann Galeria Kaufhof aufgekauft hat und jetzt alles zusammen in einen Konzern gepresst hat. Und seine Rolle werden wir zuletzt nochmal ganz stark aufrollen, weil das natürlich für die heutige Zeit sehr wichtig ist.
Und der ist auch, muss man ja sagen, ein bisschen, nicht ein bisschen, der ist sehr schillernd. Und weil wir ja auch ein Wirtschafts-Crime-Podcast sind, der hat auch einen guten Crime-Faktor.
Mhm, der ist sogar verurteilt worden. Und darauf kommen wir aber natürlich später. So, wollen wir jetzt vielleicht mal zurückgehen, wie denn eigentlich das alles angefangen hat? Weil das ist natürlich auch, die Geschichte von Karstadt ist ja wahnsinnig spannend. Damals, im Jahr 1881, am 14. Mai, gründet der Mecklenburger Kaufmann Rudolf Karstadt das erste Geschäft in Wismar, quasi die erste Karstadt-Filiale, die damals aber noch hieß Tuchmanufaktur- und Konfektionsgeschäft Karstadt. Also das Unternehmen trägt den Namen des Gründers. Und damals ist das natürlich eine ganz andere Zeit. Da sind Warenhäuser ja eine Revolution. Er fängt erstmal damit an, dass er quasi dieses System anbietet, Bargeldbezahlung, aber hauptsächlich billig und er bietet den Leuten Festpreise an. Damals war das so, die Leute sind eigentlich zum Kaufmann gegangen und haben mit dem gefeilscht und verhandelt.
Echt? Wie auf dem Bazar quasi?
Ja, genau. Man ist zum Fleischer gegangen, hat gesagt, ich bestelle x Kilo von dem und dem Fleisch. Hat dann verhandelt, ja, ich will aber nur das und das zahlen. Ja, okay, kostet aber gerade so und so viel. Und dann hat man sich irgendwie geeinigt. Und dann wurde das quasi bestellt und dann konnte man das am nächsten Tag oder die Tage später abholen. Und Rudolf Karstadt hat das revolutioniert. Der hat dann erstmals gesagt, ich biete hier jetzt diese Stoffe, weil er hat sich ja auf Tücher und Kleidung spezialisiert, hat er fest als Sortiment angeboten. Das, was wir jetzt hier auch normal in unseren Einkaufsläden kennen, hat er erstmal pioniert letztendlich. Und
man durfte auch nicht mehr anschreiben. Das war ja auch ein Punkt. Ne? Früher hatte man immer beim Kaufmann angeschrieben und bei Karstadt durfte man nicht mehr anschreiben. Also es war damals schon eine Revolution. Das war ja so die Zeit, als überhaupt diese Warenhäuser insgesamt auch in Europa entstanden sind. Aber es war nicht gleich von Anfang an eine Success-Story.
Nee, erstmal musste er 3 Jahre quasi durchhalten. Er ist ja zusammen mit seinen Geschwistern da eingestiegen. Die haben nicht durchgehalten. Und er hat aber an sein Konzept geglaubt. Und dann, 3 Jahre später, zeigt sich dieses Konzept als ja auch profitabel und dann gründet er sein zweites Haus und weißt du wo?
Ich ahne es, wahrscheinlich in deiner Heimatstadt Lübeck.
Genau, in meiner Heimatstadt Lübeck und das war so ein Erlebnis eigentlich noch. Also als ich klein war, sind wir halt dann da hingegangen und sind durch die verschiedenen Etagen. Man hat sich irgendwie durch die Parfumabteilung durchprobiert, als ich irgendwie so ein Teenie war. Aber mittlerweile, je älter ich dann geworden bin, bin ich halt immer weniger hingegangen. Aber dieses Haus in Lübeck, da ist sogar schon Thomas Mann ist da sogar schon einkaufen gegangen. Also das war ein berühmtes Haus.
Und dann ist ja eine Filiale nach der anderen, vornehmlich in Norddeutschland, entstanden. Und dann das erste riesengroße Kaufhaus 1912 in der Mönckebergstraße in Hamburg, wo ich ja lange gelebt habe. Und die Mönckebergstraße, das ist natürlich die Einkaufsmeile dort. Und das hatte damals halt eine ganz andere Dimension. Und das war natürlich etwas Tolles, weil du hattest so viele Möglichkeiten, so ein breites Sortiment. Aber die haben schon immer dann auch auf die Preise geachtet, dass die halt billig sind.
Dadurch hat er halt dieses Warenhauskonzept letztendlich revolutioniert. Und wir müssen jetzt vielleicht mal sagen, parallel entstehen halt auch diese anderen Warenhauskonzerne, mit denen ja Karstadt später auch fusioniert. Also zum Beispiel Hertie, vielleicht kennt ihr die noch. Oder Kaufhof. Und interessant ist, dass hinter diesen Warenhäusern hauptsächlich oft jüdische Familien stecken, die das so ein bisschen ja auch entwickelt haben, dieses Warenhauskonzept.
Und dann 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, wird dann Karstadt zu einer AG. Da kommen auch noch andere Teilhaber rein bei Rudolf Karstadt. Und das Ding entwickelt sich wirklich in den 20er Jahren, der Boom, auch insbesondere in Berlin entstehen Filialen. Und da haben sie wirklich mit Karstadt den Nerv der Zeit getroffen. Und Anfang der 30er Jahre gibt es dann ja schon, ich glaube, knapp 90 Filialen insgesamt von Karstadt.
Genau, 1931 haben sie 89 Filialen, 30.000 Beschäftigte und 27 Wahnsinn. Eigene Fabriken. Das war ja auch das Spannende daran, dass sie eben auf die Eigenproduktion auch gesetzt hatten. Und damit war Karstadt in dem Jahr Europas größter Warenhauskonzern.
Wahnsinn. Und Rudolf Karstadt war da an der Spitze quasi. Und dann kam aber der Abstieg.
Und zwar im Jahr 1932, da ist dann diese erste Weltwirtschaftskrise gewesen und er verzeichnet mit Karstadt einen dramatischen Umsatzrückgang. Das war letztendlich auch auf ein paar Managementfehler von ihm zurückzuführen, hieß es damals. Jede dritte Filiale muss da schließen in der Zeit und Rudolf Karstadt scheidet dementsprechend dann auch aus dem Unternehmen aus.
Er hat dann wirklich sein ganzes Vermögen verloren. Also Karstadt und die Krise, das gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Und er stirbt dann 1944, ja, man muss schon sagen, verarmt in Schwerin.
Für diese Zeit ist eigentlich ganz spannend, dass genau in diesem Jahr, ich glaube 31 oder 32, wird auch ein ganz besonderes Karstadt-Haus gebaut, und zwar in Berlin-Neukölln. Und da am Hermannplatz steht dieses riesige Karstadt-Gebäude, wer das kennt. Das ist 72.000 Quadratmeter groß. Das muss man sich mal vorstellen, wie riesig das ist. Da ist eine Dachterrasse oben drauf. Das sind riesige Türme. Das sollte wirklich so dieses Flaggschiff-Haus werden. Und es stellt sich aber auch schon damals, in den 30er Jahren, stellt sich heraus, dass das damals schon viel zu groß war. Ganz viele Stockwerke bleiben leer, finden keine Mieter. Und das war übrigens dreimal so groß wie das KDW. So kann man das mal einordnen.
Wahnsinn. Und gibt es das heute noch?
Das gibt es heute noch. Ist auch immer noch ein Karstadt, beziehungsweise GKK, Galeria Karstadt Kaufhof. Aber es ist trostlos heute. Ich war tatsächlich vor 2 Wochen auch einmal noch mal da. Habe aber nicht das gefunden, was ich brauchte und musste dann halt doch wieder zu einem Spezialhandel fahren. So, und dann kommt natürlich der Zweite Weltkrieg und wir haben gesagt, viele dieser Eigentümerfamilien der Warenhäuser waren jüdisch. Die werden in dieser Zeit enteignet. Die Warenhäuser werden zum Teil arisiert. Jüdische Mitarbeiter, jüdische Eigentümer werden aus dem Unternehmen gedrängt. Eine dramatische Zeit, eine dunkle Geschichte. Später werden auch viele Entschädigungszahlungen von Karstadt gezahlt. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein sehr großes Thema. Das wollen wir hier nicht ganz so tief aufrollen.
Nein, aber es geht, natürlich ist es halt, das haben wir ja schon bei anderen Firmen, wenn wir dann so in die Historie gegangen sind, dieses dunkle Kapitel darf man halt aber auch nicht aussparen.
Auf gar keinen Fall.
So, nach dem Krieg geht es dann natürlich aufwärts. Wirtschaftswunderzeit, die Konsumlaune der Deutschen steigt, insbesondere natürlich dann in den 50er Jahren und davon profitiert Karstadt immens. Der Umsatz steigt und Karstadt wird dann auch immer größer, weil sie übernehmen auch andere Konkurrenten in der nahen Zukunft. Zum Beispiel Neckermann, dieser Versandhandel, der ist ja auch sehr bekannt damals. Oder vor allen Dingen auch Hertie. Mhm. Hertie ist dann bei Karstadt quasi untergeschlüpft. Also ich kann mich noch an Hertie erinnern, du wahrscheinlich
nicht. Nee.
Aber ich kann, das gab es halt noch so ganz am Anfang, als ich ganz klein war.
Und was war da so der Unterschied zu Karstadt? Gab es da überhaupt einen Unterschied?
Nee, da gab es keinen großen Unterschied. Mhm. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also die waren ungefähr eher gleich aufgestellt. Halt auch dieses breite Sortiment und diese Möglichkeiten, dass du, das ist ja eigentlich so der Punkt, dass du in ein Haus reingehst zum Einkaufen.
Und alles kriegst.
Und du kriegst alles. Das ist ja eigentlich die ganz einfach ausgedrückte Idee dahinter, dass du jetzt nicht in 10 Häuser laufen musst. Karstadt wird wirklich immer größer, kooperieren dann auch sehr stark mit Quelle, dem anderen großen Versandhandel. Und dann Ende der 90er Jahre kommt es auch zu der Fusion. Dann heißen sie dann, wir reden ja heute viel über verschiedene Namen von Karstadt, seit 1999 heißen sie dann Karstadt Quelle, sind auch an der Börse notiert. Und die Mehrheitsaktionärin, das ist Madeleine Schickedanz, die dort ja quasi die Macht übernommen hat, aber die hat das quasi von ihrem Vater geerbt und gilt jetzt nicht unbedingt als die Expertin in Wirtschaftsfragen. Sie hat sich dann später bei einem Prozess, wurde sie auch gefragt, wie ist ihre Berufsbezeichnung, hat sie gesagt Hausfrau, was ja sehr ungewöhnlich ist.
Also, als Investorin, ja.
Dann steigen wir ein in diese Krisenjahre. Also 2004 geht es dann erstmals los, wo Karstadt Quelle, heißt es dann ja, mit der Mehrheitsaktionärin Schickedanz in erste Schieflage gerät.
Ja, um vielleicht nochmal ganz kurz diese Fallhöhe aufzubauen. Im Jahr 2001, also wirklich kurz nach der Jahrtausendwende, hat Karstadt ungefähr 180 eigene Filialen, ist damit wirklich dieser größte Warenhauskonzern in Europa immer noch. Und dann kommt diese Krise. Ab 2004 geht das eigentlich los. Und das ist auch eine Krise im gesamten Einzelhandel letztendlich. Dem geht es überall eigentlich nicht gut, an allen Ecken. Das liegt auch daran, dass dieser Trend zum Einkauf in der Vorstadt eigentlich eher stattfindet.
Da sind ja auch die Discounter dann, ne? Also auch die,
genau,
sind ja nicht
die
nur
gehen auf die grüne Wiese, nennt man das.
Ja, und da sind ja auch dann, jetzt haben wir ja diese Baumärkte entstehen, ja, alles so draußen, und das war ja auch so diese Geschichte, dass dann natürlich die Innenstädte massiv drunter gelitten haben, weil vorher war es ja mal so, dass man in die Fußgängerzone gegangen ist.
Das lag halt auch so daran, dass viele Leute in die Vorstädte gezogen sind und natürlich viel auch bequemer einkaufen wollten mit ihrem Auto. Die wollten nicht, in der Innenstadt war es kompliziert zu parken. Und das hat natürlich die Warenhäuser ja extrem belastet. Und da hat Karstadt einfach nicht gegengesteuert. Die sind nicht mit der Zeit gegangen. Und dann hatten sie aber auch das Problem, dass sie dann halt ein paar schlechte Manager hatten.
Das ist ja häufig das Problem. Und dann gab es aber den Erlöser, den vermeintlichen Erlöser, der gekommen ist. Und jetzt kommen wir zu Thomas Middelhoff. Und Thomas Middelhoff, der ist dann als Vertrauter der Großaktionärin Madeleine Schickedanz geholt worden. Erst als Aufsichtsratschef und dann hat er 2005 auch den CEO-Posten übernommen. So, wer war Thomas Middelhoff? Der war vorher deswegen so eine Art Superstar der deutschen Wirtschaft, weil der war lange Zeit bei Bertelsmann, hat da Karriere gemacht und hat diesen Medienkonzern aus der Provinz in Gütersloh ja versucht, zu einem Weltkonzern zu formen. Und hat insbesondere sehr früh auch auf die Digitalisierung gesetzt. Der hatte da wirklich gute Ansätze, hat die Eigentümerfamilie Mohn, das muss man schon sagen, auch deutlich reicher gemacht und ein bisschen die Basis für diesen großen internationalen Medienkonzern gelegt, auch mit Buchsparten, die er gekauft hat in Amerika und vor allen Dingen auch mit einem großen AOL-Deal. Also dann ist er aber, und das passt, glaube ich, so ein bisschen zu seinem Wesen, dann ist er irgendwie abgehoben und dachte, er wäre der Größte. Und
ja, das hört man ja über ihn immer wieder dann, ne?
Ein Wahnsinn, der überschätzt sich total und hat dann Pläne gehabt, Bertelsmann an die Börse zu bringen. Und die Familie Mohn war erschrocken und haben gesagt, nee, auf keinen Fall, das wollen wir nicht. Dann haben sie sich halt über die Strategie auseinandergesetzt, gestritten. Und dann ist Thomas Middelhoff, sehr überraschend, bei Bertelsmann rausgegangen. Und dann ist er zu Karstadt gewechselt. Und das war natürlich so im ersten Moment Wahnsinn, weil Karstadt war ja an der Börse notiert. Der Börsenkurs war relativ weit unten und dann kam Thomas Middelhoff. Das ist so ein Verkäufertyp, ne? Der kann dir
Menschenfänger.
Was immer so ein bisschen, wenn man so Fotos von ihm sieht, der hatte dann immer so ein, ja, so ein fieses Grinsen, fand ich so.
Haifischlächeln.
Haifischlächeln, das ist genau das richtige Wort, wo du dachtest, oh, kann ich dem wirklich vertrauen? So, Thomas Middelhoff kommt dahin, ist der Top-Verkäufer, sagt natürlich, ja, er sieht riesige Potenziale in Karstadt und ist dann auch in das Tourismusgeschäft stärker eingestiegen mit Thomas Cook. Und ja, sein Auftrag war natürlich, den Börsenwert zu erhöhen. Ja. Hat er übrigens so eine, die ist dann später bekannt geworden, eine Vereinbarung gehabt, dass er da einen super Bonus bekommt, wenn der Börsenwert, also der Aktienkurs, eine bestimmte Höhe erreicht. Aber er ist auch jemand gewesen, der dann in diesem Jet-Set-Leben unterwegs war. Der hatte zum Beispiel eine Villa in Saint-Tropez, hatte eine eigene Yacht und hat das ja auch so nach außen getragen, diesen Erfolg und diesen Luxus. Das machst du ja eigentlich, wenn du an der Spitze von Unternehmen bist, eher nicht so. Also ein schillernder Typ. So, dann hat er eine geniale Idee. Eine vermeintlich geniale Idee, wie er Karstadt retten und den Kurs der Aktie nach oben treiben kann. Und zwar gehörte Karstadt damals die ganzen Warenhäuser.
Die ganzen Immobilien gehörten denen selber.
Ja. Ja, und zwar waren die natürlich, wie wir ja wissen, in diesen Fußgängerzonen, Top-Lagen. Und das war natürlich so eine Art Tafelsilber. Da steckte natürlich unglaublich viel Wert drin. Und was hat Thomas Middelhoff gemacht? Er hat gesagt, okay, wir verkaufen das jetzt.
Um Geld zu bekommen, um damit wieder den Konzern zu sanieren.
So, erstmal eine gute Idee, aber dann ist das Ganze ausgeartet, muss man wirklich sagen. Also, es gab ein Konsortium, eine ja, Immobilienfirma namens High Street. Dahinter steckten unter anderem Goldman Sachs, die Investmentbank und auch die Deutsche Bank und viele verschiedene Investoren. Die haben diese ganzen Häuser für mehrere Milliarden gekauft, sodass plötzlich ganz viel Geld in der Kasse von Karstadt war. So, dieses Geld ist aber nicht in diese Sanierung und das Aufhübschen der Filialen geflossen. Und das war nämlich dann das Problem, weil sie mussten natürlich was tun. Sie mussten diese Warenhäuser halt aufhübschen, aufmöbeln. Und was das Hauptproblem jetzt dann war, ist, dass High Street, die natürlich das nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben, sondern da richtig Profite mitmachen wollten, die haben dann die Mieten erhöht. Und zwar massiv. Das heißt, Karstadt ist sein Tafelsilber losgeworden und ist dann massiv damit belastet worden, dass die Mietausgaben gestiegen sind. Und die Zahlen wurden immer roter und roter. Und da nützte es auch nichts, dass Thomas Middelhoff sich gedacht hat, weil er ja so ein toller Verkäufer ist, wir nennen das Ganze jetzt mal um. Wir nennen das nicht mehr Karstadt-Quelle, sondern Arkandor.
Ja, dieser Name sollte Assoziationen von Arkaden und Gold wecken. Habe ich jetzt irgendwie nicht dabei gedacht, als ich Arkandor gehört habe. Du?
Ja, aber das, ich glaube, es ist auch nicht so, aber es war so ein bisschen so ein PR-Trick, weil das ist schon so, Thomas Middelhoff ist so eine PR-Maschine, muss man schon sagen. Ja. Und dann hat er zum Beispiel auch einen Stil gepflegt, der ihm dann natürlich dann auch später um die Ohren geflogen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der hat dann Ausgaben gemacht als Manager, die waren schon echt extrem. Also er ist zum Beispiel mit seinen Vorstandskollegen nach Saint-Tropez in seine Villa geflogen, übers Wochenende und hat das Ganze als, die haben
als
da...
Die haben da aber gefeiert,
weil die Einladung war, sie sollen fetzige Kleidung mitbringen und so. Und dann haben sie da gefeiert, haben vielleicht auch ein bisschen was über die Strategie gesprochen, weil bei der Strategie änderte sich wirklich relativ wenig. Und einige Ausgaben sind von Karstadt abgerechnet worden. Oder er hat zum Beispiel dann, das kam auch später dann alles heraus, das war schon echt irre, er ist dann ganz oft von seinem Wohnort in Bielefeld in die Essener Zentrale mit dem Hubschrauber geflogen.
Weil es da immer einen Stau gab an so einem Autobahnkreuz.
Nicht genau, an dem Kamener Kreuz. Das ist ein ganz berühmtes Autobahnkreuz. Das wissen natürlich alle Autofahrer, die jetzt hier zuhören. Ich weiß, du bist ja keine große Autofahrerin. Kamener Kreuz ist so ein Dreh- und Angelpunkt da in NRW. So, und er hat gesagt, da ist immer Stau und ich bin doch der top bezahlte, wichtige Manager. Und dann verliert doch auch der Konzern
seine Arbeitskraft.
Arbeitskraft. Und deswegen ist er immer mit dem Hubschrauber über das Kamener Kreuz geflogen und wieder zurück. Und das war natürlich alles ein Wahnsinn, der da passiert ist. Und zwar mit Genehmigung des Konzerns.
Genau. Und dafür wurde er ja für diese ganzen Verstöße letztendlich, wurde er ja später auch verurteilt. Ne? Das können wir ja jetzt, glaube ich, schon vorwegnehmen.
Ja, da ist er dann richtig abgestürzt. Er ist bis Anfang 2009 ist er noch CEO geblieben. Dann geriet er immer stärker unter Druck, weil sich die finanzielle Situation bei Karstadt
immer weiter verschlechtert.
Bei Arcandor zum damaligen Zeitpunkt, bei Arcandor immer mehr verschärft hat, weil der Umsatz halt nicht funktioniert, der Gewinn hat nicht funktioniert, die Strategie war nicht da, da gab es kein richtiges Konzept.
Mussten dann auch ganz viele Arbeitsplätze abgebaut werden.
Ja, das kommt natürlich auch dazu, ne? Und deswegen finde ich das halt auch so, sage ich auch, das ist ein bisschen schäbiges Verhalten, weil auf der einen Seite profitierte er davon, von diesem Verkaufen, auf der anderen Seite hat er Arbeitsplätze abgebaut. Also dramatische Lage Anfang 2009 bei Karstadt. Middelhoff geht raus.
Und man muss ja sagen, er geht in dem Jahr mit einer riesen Bonuszahlung.
Ja, das kommt auch noch dazu. So, und wollen wir einmal ganz kurz die Middelhoff-Geschichte zu Ende erzählen? Ja. Weil ich finde das, weil da sind wir jetzt gerade so drin. Also Middelhoff geht raus. Kurz danach wird Karstadt Quelle oder Arcandor pleite gehen, also ein Insolvenzverfahren beantragen. Und dann kommt ein Insolvenzverwalter ran und der sieht sich das alles an, auch mit diesen Flügen und Hubschrauber und Ausgaben und so weiter. Und ja, es beginnen Ermittlungen auch gegen Thomas Middelhoff. Es gibt Schadensersatzklagen, verschiedenste Gerichtsverfahren. Es ist ein Wust im Endeffekt an Gerichtsverfahren und Justizangelegenheiten, in die er da verwickelt ist. Und um es abzukürzen, am Ende wird er dann einige Jahre später verurteilt.
2014.
Da wird er verurteilt wegen Untreue in mehreren Fällen.
Und Steuerhinterziehung.
Und Steuerhinterziehung auch noch. Und das Besondere war wirklich, dass er sich, dieser Prozess, ich kann mich noch dran erinnern, weil da wurde natürlich viel darüber berichtet, und er hat überhaupt keine Reue gezeigt. Wie er seine Hubschrauberflüge übers Carmener Kreuz da gerechtfertigt hat und wie er, das hat so richtig so einen Einblick gegeben in so ein Topmanager-Luxusleben. Und dann hat er ein wirklich hartes Urteil bekommen, da hatten auch viele nicht mit gerechnet. 3 Jahre Gefängnis und er wurde, und das war wirklich spektakulär, er wurde noch im Gerichtssaal verhaftet.
Das ist natürlich ein Riesenknacks für sein Ego gewesen, ne?
Und dann ist er ja nicht nur im Knast gelandet, sondern musste dann auch noch Privatinsolvenz anmelden.
Ja, weil er sich seinen eigenen Lifestyle selber nicht mehr leisten konnte.
Ja, der hatte sich dann auch mit Investitionen und verspekuliert und ein Riesenfinanzskandal und der, wie ich finde, mit tiefster Absturz, den es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte gegeben hat.
Mit Middelhoff ist jetzt klar, der ist im Gefängnis. Aber was passiert denn jetzt mit Arcandor? Weil die sind pleite gegangen im Jahr 2009. Die mussten Insolvenz anmelden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die Beschäftigten machen sich wirklich riesengroße Sorgen. Da haben wir auch noch mal einen O-Ton mitgebracht.
Die Arcandor AG stellt heute einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Essen. Alle Geschäftsbetriebe laufen unvermindert weiter. Insgesamt betroffen sind rund 43.000 Mitarbeiter des Arcandor-Konzerns in Deutschland. Die Gehälter der Beschäftigten sind für die Monate Juni, Juli und August gesichert. Wir bedauern außerordentlich, dass es heute zu diesem Schritt kommen musste. Aber wir sehen aus insolvenzrechtlichen Gründen keine Alternative dazu.
Das war der Sprecher von Arcandor damals, Gerd Koslowski. Ja, und wir haben schon gesagt, für die Mitarbeiter ist das natürlich ein großer Schock. Und jetzt sucht Arcandor nach einem Investor.
Ja, und das ist jetzt wirklich eine sehr langwierige Geschichte. Das dauert Monate und Monate, weil es ging ja vor allen Dingen darum, sowohl die Gewerkschaften als auch die Politik. Die Bundesarbeitsministerin war übrigens damals Ursula von der Leyen, die heutige EU-Kommissionschefin. Und da ging es vor allen Dingen darum, dass im Ganzen zu behalten und jetzt nicht zu zerschlagen. Vielleicht im Nachhinein auch ein Fehler, aber wie auch immer. Also es sollte als Ganzes übernommen werden. Und
keine Filialschließung, keine Mitarbeiterkürzung, genau.
Ja, also es war schon klar, dass natürlich die Mitarbeiter auf das eine oder andere verzichten müssen, auch bei den Tarifgehältern und so weiter. Und es ging auch darum, dass die Mieten, das war ja eigentlich so ein bisschen der Todesstoß, dass die Mieten einfach zu hoch waren durch dieses Investorenkonsortium von High Street. Also da war schon klar, dass es da Zugeständnisse geben musste. Aber es gab erst gar keinen Investor, der gesagt hat, ich übernehme das Ganze.
Einen Interessenten für die Karstadthäuser gibt es. Und zwar ist das der größte Konkurrent Galeria Kaufhof. Die haben wir jetzt am Nebenrand schon mal so ein bisschen ein paar Mal erwähnt. Die sind parallel wie Karstadt ja auch gewachsen, hat natürlich auch immer mal wieder in den Wirtschaftskrisen ihre Probleme, aber auch einer der größten, erfolgreichsten Warenhauskonzerne in Deutschland. Und denen geht es eigentlich ganz gut in der Zeit, zumindest viel besser als Karstadt. Und die wollen Karstadt-Häuser kaufen, allerdings nur 60 statt 90. Und das wollen natürlich die Insolvenzverwalter nicht und die Mitarbeiter Verdi natürlich nicht. Und dann taucht jemand anders auf.
Dann taucht Nicolas Berggruen auf. Eine genauso schillernde, aber völlig unterschiedliche Figur wie Thomas Middelhoff. Also Nicolas Berggruen ist ein deutsch-amerikanischer Investor und der hatte so das Image des guten Investoren, des coolen Kapitalisten. Sein Vater war ein berühmter Kunstsammler, Heinz Berggruen. Es gibt auch ein ganz tolles Museum, Berggruen-Museum hier in Berlin. Und der hatte so eine Ausstrahlung, der Nicolas Berggruen, dass der auf der einen Seite natürlich ein totaler Hedgefondsmanager war, also auch ein Investor war und auch bei Hedgefonds gearbeitet hat und mit denen zusammengearbeitet hat. Aber der hatte eine ganz andere Ausstrahlung. Und das war.
Der ist ja auch immer in Lederjacke aufgetreten.
Ja, ganz cool.
Schon auch also gut aus.
Ja, der hatte immer das Hemd ein bisschen einen Knopf mehr auf als normal. Und
also dieser lässige Typ aus New York auch, der ist da ja da aufgewachsen.
Ja, und dann kam natürlich auch so dieser Lifestyle bei ihm dazu, weil der hatte keinen festen Wohnsitz. Ne, der hat
nur in Hotels gelebt. Ja.
Der hat nur in Hotels gelebt und ist mit seinem Privatjet von einer Stadt in die andere geflogen und galt halt so als wirklich total smarter Typ. Und er hat dann auch so eine Stiftung gehabt und hat so diese Rolle des Gutmenschen.
Des Philanthropen.
Und, ja, Weltverbesserers auch gespielt. Der hat dann so Konferenzen gemacht, wo alle möglichen Wirtschaftsbosse und Politiker eingeladen haben. Und da ging es dann darum, ja, wie können wir denn die Finanzmärkte besser machen? Wie können wir den armen Menschen in Afrika helfen und so? Und da hattest du das Gefühl, wow, Nicolas Berggruen betritt plötzlich die Bühne und dann hat er es super geschickt gemacht. Er hat gesagt, ja, ich übernehme das als Ganze und die Mitarbeiter müssen keine Zugeständnisse machen. Und da waren natürlich die Verdi-Leute, also die Gewerkschafter, waren natürlich erfreut und dachte, wow, und haben ihn als Retter gefeiert. Weil er hat gesagt, ich übernehme das, aber High Street, also quasi die Finanzhaie, die von Goldman Sachs, die gesagt haben, wir haben die Mieten erhöht, die müssen jetzt bluten, die müssen auf die horrenden Mieten ein Stück verzichten. Und dann gab es monatelange Verhandlungen zwischen High Street und Berggruen. Und dann am Ende haben sie sich dann darauf geeinigt, dass die Mieten reduziert haben.
Du hattest vorhin schon auch Ursula von der Leyen erwähnt. Die hat ihn ja damals auch, die standen da zusammen, als das verkündet wurde, dass er Karstadt übernimmt. Da haben wir auch noch mal einen Ausschnitt von mitgebracht, wie er dann in seiner Rede das angekündigt hat.
Ich sehe mich richtig heute als jetzt ein Arbeiter für Karstadt. Ich arbeite richtig für euch. Das mache ich auch gerne. Karstadt steht. Karstadt wird jetzt, glaube ich, ein sehr aufregendes Leben haben. Und ich bin irrsinnig glücklich, dass ich dabei bin. Vielen Dank.
Ja, das war damals eine totale PR-Inszenierung in einer Berliner Karstadt-Filiale. Da waren dann halt Ursula von der Leyen und Berggruen zusammen. Dann wurde dann von den Mitarbeitern Sekt gereicht. Es sind Freudentränen geflossen, weil man hatte jetzt nach dieser ganzen schrecklichen Zeit mit dem Middelhoff, kam da plötzlich der Messias an und der Erlöser, der plötzlich Karstadt in eine bessere Zukunft führen soll. Und das war schon eine Flughöhe, die der da erreicht hat. Das war schon irre. So.
Wir müssen auch mal sagen, er hat ja nicht viel Geld für Karstadt bezahlt.
Ja, nicht viel Geld, ist übertrieben. 1 Euro hat er bezahlt.
Diesen symbolischen Euro, weil wenn er es geschenkt bekommen hätte, hätte er Schenkungssteuer darauf zahlen müssen.
Ja, und das ist dann so Stück für Stück in den Jahren da drauf immer mehr klar geworden. Das ist jetzt nicht der Gutmensch und Weltverbesserer, das ist eine klassische Heuschrecke. Damit hat er sein Geld gemacht. Also Heuschrecke ist immer so ein bisschen so ein böses Wort, aber er ist halt ein Investor. Der geht rein, kauft ein Unternehmen, filetiert das, zerschlägt das und verkauft es weiter. Das ist halt das Geschäft von ihm. Aber er hat jetzt hier erstmal angefangen und hat gesagt, ja, wir investieren auch ganz viel Geld da rein und wir machen Karstadt wirklich wieder attraktiv. Aber das waren immer so blumige Worte, die dabei waren. Und dann hat er einen neuen Chef geholt, der dann als CEO tätig war. Andrew Jennings. Ein Brite, der übrigens kein Deutsch konnte, weil es natürlich in diesem, sagen wir mal, traditionellen deutschen Warenhauskonzern mit der Zentrale in Essen schon ein bisschen schwierig war. Und der hatte dann auch so Ideen, der wollte so ganz hippe Modemarken reinbringen bei Karstadt, hat er dann auch gemacht. Und das ist hat überhaupt nicht funktioniert.
Damit hast du dann die Stammkunden verprellt.
Ja, die dachten, was ist denn das jetzt plötzlich für ein Sortiment? Auch die Mitarbeiterführung, also als CEO, da sprachen einige von Angstherrschaft. Also der hat wirklich da überhaupt nichts gerissen. Und es war halt dann halt so, dass natürlich die Gewerkschaften dann auch gemerkt haben, oh, was ist denn hier los? Der Berggrün hat doch gesagt, er übernimmt es und investiert und baut es aus. Und es kam halt überhaupt nichts. Und die Zahlen sind dann natürlich auch massiv runtergegangen. Jennings musste dann gehen. Und dann kam Eva Maria Sjöstedt, eine schwedische Managerin. Und die habe ich dann auch getroffen.
Ah, wo hast du die getroffen?
Ja, in der Essener Konzernzentrale. Mhm. Haben wir ein Interview damals für Bild am Sonntag mit der gemacht. Und die war natürlich eine ganz andere Erscheinung. Also erstmal war sie super nett. Die Schweden sind ja eh so ein sehr sympathisches Volk, muss man sagen, sehr freundlich. Und die haben auch gleich, da kam ich hin und hat sie gleich gesagt, ich bin Eva Maria. Also man duzt sich dann ja auch sofort. Und die hat einen ganz anderen Führungsstil dann gehabt als dieser Jennings mit seiner Angstherrschaft, sondern die hat dann erstmal die ganzen Unternehmensberater rausgeschmissen, die ganze Zeit erzählt haben, was man alles hier schließen muss und da machen muss und so weiter.
Die ja auch wieder viel Geld kosten.
Ja, und sie hat dann eine riesen Rundtour gemacht durch die Filialen und hat mit den Mitarbeitern gesprochen und hat gesagt, oh, was können wir dann verbessern? Was ist mit dem Sortiment? Das kam natürlich total gut an bei den Leuten und hatte so eine auch eine sehr offene, freundliche Art. Und sie wollte das wirklich auch als Ganzes erhalten, aber das war wirklich dann sehr schnell vorbei. Nicht
nach
mal
133 Tagen?
Ja, das ist nach einigen Monaten schmeißt sie hin. Und zwar sie schmeißt hin. Und sie hat dann auch in ihrer Erklärung, in ihrer Rücktrittserklärung, auch eine ziemlich deutliche Attacke auf den Berggrün gefahren und hat mehr oder weniger durch die Blume gesagt, dass sie sich nicht von ihm gestärkt fühlte und sogar hintergangen fühlte, weil nämlich diese ganzen Investitionen, die ihr versprochen worden sind, die sind nicht eingehalten worden. Und es ist eher Geld rausgezogen worden aus dem Konzern. Und das war natürlich dann auch ein Machtkampf intern, den sie dann verloren hat. Und dann haben wir damals auch bei der Bild am Sonntag Recherchen gemacht über diese ganzen Firmen, die er gegründet hat. Es gab so ein ganz verschachteltes System.
Bei Berggrün.
Ja, bei Berggrün. Das war dann irre, weil natürlich er war ja sozusagen der Gutmensch, der coole Kapitalist.
Nach außen hin.
Nach außen hin. Und er hatte einen Fonds, einen Berggrün Charitable Trust. Und der war dann auch in New York gelistet und die Börsenaufsicht SEC hatte dann auch Informationen intern zu denen. Und da haben wir dann die Unterlagen bekommen und dann war das ein wahnsinnig verschachteltes System. Also du hast die Konzernzentrale in Essen und die Gewinne von Karstadt, die flossen dann in eine Holding nach Amsterdam. Mhm. Von dort ging es weiter in die niederländischen Antillen und dann über weitere Wege plötzlich in British Virgin Islands. Das ist ein
Steuerparadies.
Das ist ein Steuerparadies. Und dann haben wir mal geguckt, oh, wo ist denn dann die Zentrale quasi oder wem gehört denn eigentlich Karstadt? Und das war so eine große Straße in diesen British Virgin Islands. Da haben wir dann auch einen Fotografen hingeschickt und der hat dann einen von diesen vielen blauen Briefkästen fotografiert und er stellte sich dann aufgrund der Nummer von dem Briefkasten heraus, dass diesem blauen Briefkasten am Ende Karstadt gehört. So, und warum hat man das, warum hat er das gemacht? Weil es geht im Endeffekt darum, bei diesen verschachtelten Konstruktionen, dass du natürlich Gewinne möglichst steuerfrei kassierst. Im British Virgin Islands ist es so, dass im Ausland erwirtschaftete Gewinne steuerfrei ausgeschüttet wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja wieso, der hat doch gar keine Gewinne gemacht. Doch, er hat Gewinne gemacht. Und zwar hat er, wir haben ja vorhin gesagt, er hat Karstadt für 1 Euro gekauft und dann hat er 5 Millionen gezahlt für die Namens- und Markenrechte von Karstadt. Dann hat aber seine Firma Karstadt dafür Geld abgenommen, dass die, dass Karstadt...
Damit sie weiterhin den Namen an die Front schreiben durften.
Genau, und dafür hat Karstadt an Berggrün gezahlt, und zwar 12 Millionen im Jahr.
Ja, war ein guter Deal, wenn er 5 dafür nur gezahlt hat und 12 am Ende jedes Jahr rausbekommen hat.
So, und dann, und das hat er durch seine Konstruktion dann steuerfrei kassiert. So, und als wir die Geschichte damals veröffentlicht haben, da drehte sich natürlich insbesondere bei den Arbeitnehmervertretern, bei den Gewerkschaftern, aber auch bei der Politik die Stimmung. Da war der vermeintlich coole Kapitalist und tolle Investor, war er es dann nicht mehr. Da hat die ganze Fassade runtergekommen, auch nach diesem Machtkampf mit der Eva Maria Sjöstedt. Und dann hat Berggrün gesagt, okay, dann gehe ich halt. Und hat den Stecker gezogen und hat sich zurückgezogen. Er hat dann auch so zwischendurch auch mal Interviews gegeben, als es so die erste Kritik war, hat er immer so gesagt, ja, er will doch was Gutes tun und in Deutschland wird das überhaupt nicht anerkannt. Aber ich finde eigentlich den Berggrün noch schlimmer als den Middelhoff, weil der Berggrün hat die Leute noch mehr getäuscht und hat ihnen noch mehr versprochen.
Hat ganz klar Versprechungen gemacht, die er nicht eingehalten hat und da letztendlich ja persönlich sehr von profitiert.
Und der war dann weg.
Er hat aber ja auch in Interviews dann auch gesagt, hat er zugestanden, ich habe die Kontrolle verloren und sowas. Ich habe das überschätzt. Er hat auch einmal gesagt, er hätte seine Managementfähigkeiten da überschätzt.
Ich glaube, der Plan war von Anfang an, das günstig zu übernehmen, zu zerschlagen. Und er hat dann ja zwischendurch auch schon die Premium- und Sporthäuser verkauft. Also die Premiumhäuser, das waren zum Beispiel Alsterhaus oder Oberpollinger, also in Hamburg und München.
Oder auch das KDW, von dem wir schon gesprochen haben. Das gehörte alles zu Karstadt damals.
Genau, und das hatte er, das waren quasi die wichtigsten Assets dort und die Perlen in der ganzen Geschichte. Und die hat er dann an René Benko verkauft.
Das war im September 2013 schon und halt erstmal nur diese Häuser, erstmal auch nur zu 75%. Mit diesem Erlös daraus sollten die Karstadthäuser renoviert werden. Ist natürlich alles nicht passiert. Und 2014 tritt Berggrün dann ganz aus und verkauft Karstadt gesamt an René Benko von der Signa Holding.
Verkaufen kann man nicht sagen. Ne? Ich glaube, naja. Benko hat auch nur einen Euro gezahlt.
Ja, gut. So, und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal René Benko vorstellen. Wer ist das denn? René Benko ist ein österreichischer Immobilienmilliardär, muss man sagen. Und zwar ein Selfmade-Milliardär. Also er ist jetzt nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Und der arbeitet sich sehr schnell hoch und schafft es dann vor allen Dingen mit diesen Immobiliendeals sehr früh sehr reich zu werden.
Ja, er ist ja ein Schulabbrecher interessanterweise. Ja. Und dann, weil das war so nicht so seine Welt, und dann ist er sehr früh, schon mit Anfang 20 hat er sich etwas überlegt, auch mit einem anderen Geschäftsmann zusammen, und zwar Dachgeschosswohnungen, insbesondere in Wien und in Innsbruck, er kommt ja ursprünglich aus Innsbruck, umzubauen, also aufzukaufen, so alte Dachböden und dann richtig zu investieren und die schick zu machen und dann mit großem Gewinn zu verkaufen. Das war die Idee am Anfang und damit ist er auch sehr schnell sehr reich geworden. Dann hat er sich überlegt, okay, dann geht er auch in diese ganze Geschichte mit den Kaufhäusern rein. Er hat dann in Innsbruck, in seiner Heimatstadt, ein Kaufhaus umgebaut und neu gemacht. Und die Idee eigentlich, die dann immer mehr stärker entstanden ist bei ihm, ist, ja, im Endeffekt Grundstücke, Filetstücke in City-Lage, wirklich in guter Lage, zu kaufen. Groß, mit großem Aufwand auch, teilweise wirklich sehr schön zu modernisieren und dann entweder zu verkaufen oder zu vermieten. Und er hatte dann auch sehr früh dann auch die Idee, es war schon gerade so bei dieser ersten Pleite von Karstadt, hatte er die Idee, dass er auch in Deutschland aktiv ist. Und zwar hatte er geträumt von dieser deutschen Warenhaus AG. Also im Endeffekt Kaufhof und Karstadt, diese beiden großen Traditionshäuser zusammenzuführen. Da hatte er schon 2010, 2011 die ersten Versuche unternommen. Und jetzt war es so, dass er die Mehrheit von Karstadt hatte, also Karstadt übernommen hatte. Und jetzt wollte er auch Kaufhof übernehmen. Und das ist ihm dann auch mit ein bisschen, muss man sagen, es hat ein bisschen gedauert, aber es ist ihm dann auch gelungen, weil die Metro, der große Handelskonzern mit Sitz in Düsseldorf, die haben dann Kaufhof verkauft.
Genau, die waren der Eigner.
Die waren der Eigner. Und dann ist es wirklich dem René Benko gelungen, über die Jahre Karstadt und Kaufhof beide, bei beiden die Macht zu übernehmen und sie dann auch zusammenzuführen. Man muss vielleicht nochmal sagen, bei Benko, der ist sehr umstritten. Wir kommen ja gleich nochmal auf die Geschichte mit der aktuellen Razzia, aber er war von Anfang auch so ein Stück umstritten.
Ja, im Jahr 2012 vor allen Dingen, da wurde er ja sogar verurteilt. Also man muss sagen, das ist ein rechtskräftig verurteilter Mann.
Der ist vorbestraft.
Er wurde zu 12 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wegen Korruption. Und zwar hatte er da versucht, so ein Steuerverfahren in Italien zu beeinflussen, um da halt auch wieder Steuern zu sparen zu seinen Gunsten. Und laut dem Urteil in der ersten Instanz zumindest sollte Benkos, ja, Initiative, nennen wir es mal, Ende 2009 über diesen kroatischen Ex-Ministerpräsidenten Ivo Sander, war das damals, sollte ihm ein beschleunigtes und positives Steuerverfahren letztendlich ermöglichen. Und dafür soll er diesem Sander da 150.000 Euro Schmiergeld gezahlt haben.
Der segelt schon sehr hart am Kurs. Deswegen ist er auch ein Stück umstritten. Aber er hat auch sehr viele Anhänger, und zwar die Reichen. Milliardäre, wie zum Beispiel der Logistikmilliardär Kühne oder auch andere prominente Namen, haben ihm sehr viel Geld gegeben. Weil es ist ja die Frage, wo kriegst du das Geld her, um diese ganzen tollen Häuser zu kaufen und zu modernisieren? Das ist ja schon auch ein längerfristiges Geschäft. Und er hat diese prominenten Geldgeber, die sich dann auch sehr positiv öfter mal in den Medien über ihn äußern. Wendelin Wiedeking zum Beispiel, der frühere Porsche-Chef, über den wir ja kürzlich eine Folge gehabt haben, der war auch erst ein Fan, ist dann aber interessanterweise ausgestiegen, weil er gesagt hat, dieses ganze Firmenimperium von Signa, das ist ja die Firma von Benko, ist ihm viel zu undurchsichtig und er versteht das alles nicht und er ist da eher vorsichtig.
So, und mit seiner Signa, seiner Mutterfirma letztendlich, übernimmt Benko dann ja eben Galeria Karstadt Kaufhof. Wir nennen es jetzt mal zur Abkürzung GKK, ist ein bisschen einfacher.
Oh Gott, GKK, wann? Das ist dann
2019 ist das.
Da ist dann, also nach Jahren ist das dann irgendwie alles zusammengekommen. Und da ist der Benko, hat dann seinen Traum von der Deutschen Warenhaus AG verwirklicht. Aber so richtig toll ist es dann ja nicht geworden.
Nee, das sind damals 180 Filialen, grob. Und dann kommt aber die Corona-Pandemie wenig später, wie wir wissen, im Jahr 2020. Und die, ja, gibt Galeria Karstadt Kaufhof letztendlich den Rest, muss man sagen. Die zwei Lockdowns überlebt der Warenhauskonzern, der eh schon stark angeschlagen war, nicht. Im Jahr 2020 müssen sie dann wieder ein Insolvenzschutzschirmverfahren beantragen. Das ist das, was wir anfangs schon mal erwähnt haben. Insgesamt nach langen Verhandlungen müssen in Anführungszeichen nur 40 Filialen schließen. Es sollten eigentlich 60 sein und 4.000 Stellen werden gestrichen. Die Mitarbeiter sind natürlich wahnsinnig gekränkt. Da haben wir auch noch mal einen Ausschnitt mitgebracht.
Tränen sollen geflossen sein, manche Mitarbeiter nah am Nervenzusammenbruch, heißt es später aus den Betriebsversammlungen. Fast 6.000 von ihnen verlieren ihren Job.
Das ist halt keine schöne Situation für uns alle nicht.
Wir sind nicht schuld und wir müssen es ausbaden. Und das finde ich natürlich, das ist zum Kotzen, ganz ehrlich.
Da stellt man sich natürlich die Frage, was ist da jetzt schiefgelaufen bei Galeria Karstadt Kaufhof? Klar, das waren jetzt die Lockdowns, da konnten die natürlich nichts dafür. Das haben wir alle nicht kommen sehen, dass da eine weltweite Pandemie kommt, wir alle monatelang nicht aus dem Haus gehen können und nicht einkaufen gehen können. Aber das lag auch daran, dass Galeria Karstadt Kaufhof im Jahr 2020 auch schon den Onlinehandel verschlafen hatten. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas im Onlineshop von denen bestellt hast.
Nein.
Ich jedenfalls nicht. Das hat auch einen Grund, weil alle anderen es eigentlich besser machen. Ja, wir haben die großen Konkurrenten. Wir haben Amazon, Zalando für Klamotten, Mediamarkt, die sind noch ganz okay im Bereich Technik aufgestellt. Warum sollte ich zu Galeria Karstadt Kaufhof gehen? Auch nach dem Lockdown, als sie wieder eröffnet haben, gab es keinen Grund mehr für die Leute, da wieder hinzugehen.
Es waren also nicht nur die Innenstädte, die ja irgendwie vom Image her nicht mehr so dolle waren, wo nicht mehr so viele Leute hingegangen sind, sondern es war halt auch dieses, du bist ja die Handelsexpertin, es war ja auch dieses Versagen im Onlinehandel.
Genau, ich habe da auch mit Handelsexperten viel drüber gesprochen, die da, einer hatte auch mal Gespräche mit denen, das war schon Anfang der 2000er, da wollten die eigentlich schon mal einen Onlineshop starten und haben es dann einfach nicht gemacht. Die haben sich dann dagegen entschieden, weil sie dachten, das setzt sich ja eh nicht durch. Und das haben sie wirklich komplett verkannt und sind dann viel zu spät erst mit ihrem eigenen Online-Shop gestartet. Dann war der viel zu langsam, nicht ansatzweise konkurrenzfähig mit den anderen Online-Shops. Und das hat sich dann letztendlich böse bemerkbar gemacht. Und in der Pandemie hätten sie da einen guten, funktionierenden Shop gehabt, hätten sie ja darüber ihre Umsätze erlösen können.
Was aber funktioniert hat beim Benko Investment, sind diese Luxuskaufhäuser. Ich habe ja vorhin auch vom KDW gesprochen. Es gibt das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger in München. Das sind wirklich dieses Luxussegment, das funktioniert. Da ist auch sehr viel Geld reingeflossen in den Ausbau. Aber Benko hat natürlich in die Anführungsstrichen normalen Karstadt und Kaufhof-Filialen auch nicht viel Geld investiert. Da war er auch nicht viel besser als seine Vorgänger.
Ich habe ja schon mal angekündigt, ich habe in ein paar interne Unterlagen eingucken dürfen.
Spannend.
Und tatsächlich, das muss man wirklich sagen, er hat schon Geld investiert. Also insgesamt in diesen gesamten GKK-Konzern über die gesamte Zeit hat er insgesamt fast 1 Milliarde tatsächlich investiert.
Oh.
Das hat er anders gemacht als die anderen. Aber es ist jetzt natürlich wieder die Frage, da kommen wir gleich nochmal dazu, wie viel ist quasi genug, wann muss man aufhören? Weil er hat natürlich auch sehr viel Geld da auch rausgezogen. Weil was interessiert ein René Benko an GKK? Es sind natürlich die Immobilien. Insbesondere die Galeria-Immobilien in den Premium-Lagen, an der Kö in Düsseldorf oder an der Zeil in Frankfurt, in den Top-Innenstadtlagen. Und da hat er große Immobilienportfolios ja auch mitgekauft, als er die eingekauft hat letztendlich, und hat Teile davon mit sehr viel Gewinn schon wieder weiterverkauft und konnte dadurch Riesengewinne für seine eigene Firma Signa letztendlich erzielen. Und durch dieses Firmenkonstrukt, das ja so undurchsichtig auch bei ihm ist, was du schon angekündigt hattest, ist es dann halt so verschachtelt, dass man auch nie so richtig weiß, wo fließen die Gewinne jetzt hin. Und ich habe eben in diese Bilanz, in die aktuelle gucken können, im Jahr 2021, die noch nicht veröffentlicht ist, habe ich zugespielt bekommen.
Sehr gut.
Und da kann man sehen, der hat jetzt im letzten Jahr, hat er einen Gewinn trotz Pandemie, einen Jahresüberschuss von 570 Millionen Euro gemacht und einen Bilanzgewinn von 2,3 Milliarden.
Boah, das ist schon...
Während das GKK wahnsinnig schlecht geht. Und da fragt man sich natürlich, ist da nicht noch genug Geld drin, um GKK zu stützen?
Und dann war es ja so, dass GKK natürlich auch diese immensen Staatshilfen noch zusätzlich bekommen hat. Aber das war doch jetzt diese besondere Situation jetzt vor kurzem, als es darum ging, gehen die in die Insolvenz oder in dieses sogenannte Schutzschirmverfahren, was ja nichts viel anderes ist, oder steigt der Staat dann nochmal mit Hilfen ein? Wie war denn da die Situation?
Ja, also es war dann so, das erste Mal hat Galeria Kaschekaufhof 2020 schon mal Staatshilfe bekommen. Das waren 460 Millionen Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, nennt man den, WSF. Der ist so ein bisschen der Krisentopf. Ne? Und dieses Geld ist letztendlich aber verbrannt worden. Also das hat in der Krise überhaupt nicht geholfen. Wir haben gesagt, schon 1 Milliarde Umsatz haben die Verlust gemacht in der Pandemie. Die neue Bilanz hat gezeigt, auch im Jahr 2021, als ja alles wieder auf war, als man wieder einkaufen konnte, haben die sich nicht erholt. Da haben sie auch nochmal 662 Millionen Euro Verlust im Jahr gemacht. Das ist, wie willst du dich davon wieder erholen, wenn sie gleichzeitig über 1 Milliarde Schulden haben? Wo soll das Geld noch herkommen? Und das war dann natürlich die Frage, okay, wie oft steckt man da jetzt vom Staat nochmal Geld rein? Weil die haben natürlich schon die 460 Millionen investiert. Dann haben sie nochmal ein zweites Mal nochmal nachgepumpt, als es nicht besser wurde 2021. Haben sie nochmal 220 Millionen vom Staat bekommen. Da haben auch schon alle Experten gesagt, kann doch nicht sein. Ich habe damals mit mehreren Handelsexperten telefoniert, die haben gesagt, das ist wirklich verbranntes Geld, das werden wir nie wieder sehen. Und vor allen Dingen hatte der Staat dann eigentlich auch schon fast alle Sicherheiten von GKK. Und jetzt ging es darum, wir sind jetzt im Oktober 2022, da habe ich einen Antrag zugespielt bekommen.
Mensch, du bist ja bestens informiert, Solveig. Super.
Den Antrag auf Staatshilfe, den Galeria Kaschekaufhof zum dritten Mal gestellt hat. Sie haben wieder gesagt, wir sind in einer ganz prekären finanziellen Situation. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir müssen bald Insolvenz anmelden, wenn wir nicht nochmal ein drittes Mal Staatshilfe bekommen. 238 Millionen haben sie gefordert. Nochmal ein drittes Mal. Also die hätten fast 1 Milliarde Staatshilfen bekommen.
Ja. Da gab es jetzt aber enormen Widerstand.
Da gab es dann enormen Widerstand. Die Politiker haben gesagt, nee, warum? Vor allen Dingen hätte Benko mehr Geld zusteuern müssen.
Das ist ja auch das Interessante. Ne? Es ging ja bei dem Poker darum, wie viel Geld steuert Benko? Du hast ja gerade diese Sensationsbilanzen seines Immobilienkonzerns verraten.
Genau.
Wie viel Geld steuert Benko aus seinem großen Vermögen bei? Und da war er eher zurückhaltend.
Ja, er wollte nur 15% investieren der gesamten Kreditsumme. Die Politik hat aber 50% gefordert und da war er nicht bereit dazu. Und dann haben sie eigentlich von Anfang an durchblicken lassen, nee, dann machen wir das nicht, dann kriegt ihr jetzt nicht nochmal Geld von uns, weil auch diese Kritik in der Öffentlichkeit wirklich so stark war. Weil die große Frage dahinter ist natürlich, was hat das für eine Zukunft? Mhm. Hat GKK eine Zukunft? Gibt es eine sogenannte Fortführungsperspektive? Und nur wenn die gegeben ist, wenn du jetzt sagen kannst, okay, wir sehen da, ich weiß nicht, man könnte jetzt auf einmal den Onlinehandel total ausbauen. Man würde ein neues Konzept fahren, das revolutionär ist, das Gewinne wieder verspricht. Dann gäbe es eine Fortführungsperspektive, dann wäre auch Geld vom Staat gerechtfertigt. Aber die gibt es nicht.
Und dann kommt natürlich noch dazu bei diesem Poker im Oktober, dass man sich überlegt hat, ist der René Benko überhaupt so vertrauenswürdig, dass wir ihm halt weiteres Steuergeld für GKK geben.
Genau, und dann passiert für ihn wirklich in einer ganz schlechten Timing.
Ja, interessant, ja, wirklich sehr schlechtes Timing.
Genau in diesen Verhandlungen um die dritte Staatshilfe taucht eine Nachricht auf, dass es eine Razzia bei Benko gab.
Ah, eine Wahnsinnsgeschichte. Da musste ich natürlich gleich an unsere Österreich-Folge denken, mit der Corinna Milborn, die so toll, das ist ja eine super Journalistin aus Österreich, die so toll dieses System in Österreich erklärt hat, die Freundelwirtschaft. Ja. Ja, und da hatten wir damals ja diesen Finanzminister Grasser und der aktuelle Fall ist ja der frühere Kanzler Sebastian Kurz.
Und die Ibiza-Affäre auch.
Genau. Und der in eine Riesenaffäre da verwickelt ist. Da gibt es Ermittlungen und kommt alles noch im Zusammenhang mit der Ibiza, mit dem Ibiza-Video, genau. Und dann hat plötzlich jetzt eine Schlüsselfigur in dieser ganzen Affäre ausgepackt. In mehr als einem Dutzend Vernehmungen hat ein früherer Finanzdirektor des österreichischen Ministeriums dort, Thomas Schmidt heißt der, hat er ausgepackt über alle möglichen Verstrickungen. Und da erzählte er auch, also ist jetzt seine Aussage, ne, René Benko hat dann die Vorwürfe zurückgewiesen, aber da erzählte er eine unglaubliche Geschichte. Und zwar, dass er den René Benko getroffen hat. René Benko hatte den Kontakt zu ihm gesucht. Gab Ärger mit irgendeiner Steuergeschichte, wo dem Benko die Steuerfestsetzung zu hoch war. Und dann hat der Benko den eingeladen nach Lech zum Skifahren. Und dann haben sie sich getroffen in Ibiza auf der Yacht von Benko und haben darüber gesprochen, wie man denn dieses lästige Steuerverfahren und diese hohe Steuersumme irgendwie runtersetzen kann. Und dann hat der Schmidt wohl auch ein bisschen was gemacht. Und dann hat der Benko ihm angeboten, ja, als Belohnung kriegst du einen Job. Und bei mir als Generalbevollmächtigter mit 300.000 Grundgehalt, 300.000 Bonus und einen Dienstwagen. Also der hat versucht, nach Aussage von Schmidt muss man immer sagen, den Finanzexperten aus dem Ministerium zu kaufen, um seine Steuer zu minimieren. Und das war natürlich ein krasser Fall, krasse Vorwürfe. Die werden auch sehr ernst genommen. Es gibt Ermittlungen, es gab diese Razzia dann und es wird ermittelt wegen Bestechung und Korruption in Österreich gegen René Benko.
Und das alles eben parallel zu diesen Verhandlungen um GKK. Und da fragt man sich natürlich, ja, ist das jetzt jemand, der vertrauenswürdig ist, dem wir noch weiter mehr Geld, ja, sagen wir mal, in den Rachen stopfen?
Ja, weil er ist ja auch vorbestraft. Da haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen.
Genau, vorbestraft. Dann kommen jetzt diese Razzia-Vorwürfe. Das ist natürlich, wirft gar kein gutes Licht auf ihn. Und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht über René Benko und habe mit einem früheren Vertrauten von René Benko, gerade kurz bevor wir hier jetzt angefangen haben mit der Aufnahme, habe ich mit dem telefoniert. Und der hat mir erzählt, was das so für ein Typ ist. Also René Benko ist jemand, sagt er, der arbeitet 6 Tage die Woche. Eigentlich nur am Samstag sieht er seine Familie. Die Woche beginnt am Sonntag und er ist eigentlich die ganze Zeit in seinem Privatjet unterwegs. Das ist jemand, der weiß ganz genau den Wert von Investments und Menschen einzuschätzen, hat die Quelle gesagt. Mhm. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn wir das ja jetzt auch mit diesen ja, Korruptionsvorwürfen, mit den Verbindungen zur Politik und so hören. Weil er hat gesagt, Benko ist jemand, der sucht sich die Menschen so aus, dass sie ihm was bringen. Und dann saugt er sie quasi aus, bis sie ihm nichts mehr bringen. Und dann sind sie irgendwann lästig.
Das heißt, die Quelle hat für ihn gearbeitet, aber ist da jetzt wahrscheinlich auch raus. Das mit dieser Arbeitswut, das habe ich auch gelesen, auch diese Detailkenntnisse.
Mhm. Genau, die Detailkenntnisse. Also er wüsste wirklich jeden Quadratmeterpreis und Mietpreis und das gesamte Sortiment. Also er kenne sich da auch wirklich sehr, sehr gut aus.
Der ist ja auch, der René Benko ist ja auch mit einem Model verheiratet, ne? Mhm. So mal eben als Sidestep.
Ja, mit der auch gerne dann natürlich so zu den Haaren kam, rennen in Kitzbühel, die ganzen High Society Events.
Ja, aber das gehört halt dazu, bei diesem ganzen Immobilien- und Investoren. Geschäften, da musst du natürlich, er muss ja vor allen Dingen seine reichen Investoren, muss er ja auch ein Stück bespaßen und da hat er offenbar die Gabe, weil er ist ja auch ein guter Verkäufer, da hat er offenbar die Gabe bei den Menschen auf die richtigen Knöpfe zu drücken.
Das absolut und ich habe die Quelle dann auch gefragt, ob die das überrascht, dass jetzt diese Razzia da stattgefunden hat und diese Vorwürfe im Raum stehen.
Ja.
Der hat gesagt, ja, weil René Benko eigentlich über seine gesamte Karriere immer wieder versucht, eigentlich diese ja, schlechten Verbindungen abzuschütteln, sagt er.
Also eine super, eine saubere Fassade zu haben.
Genau, weil die ist für ihn wichtig, weil sein ganzes Immobiliengeschäft ja eben auch auf Vertrauen beruht, weil wenn seine Geldgeber ihm nicht mehr vertrauen und auch jetzt ja seine Anleihen sind da ja auch extrem abgerutscht, ne? Wenn er dadurch nicht mehr Geld bekommt, kann er sich ja auch weiter keine neuen Immobilien mehr dazu kaufen und die sanieren. Also er ist ja auch darauf angewiesen, Geld zu bekommen.
Und das passt auch dazu, weil er hatte früher mal so ein paar zwielichtige Geschäftspartner, auch zum Beispiel aus Russland und so weiter. Und das hat er jetzt in den letzten Jahren immer total abgebaut. Also damit diese Connections irgendwie nicht mehr da sind, dass so nach außen das Gefühl da ist, der René Benko, der ist sauber. Weil bei den Österreichern ist es ja immer so, du denkst ja, da ist ein bisschen Freundelwirtschaft immer dabei zwischen Politik und Wirtschaft. Und da ist er natürlich jetzt aber ins Visier geraten. Und das kann für den natürlich jetzt richtig gefährlich werden.
Ja, leider haben wir noch nicht den Ausgang dieser Affäre. Das werden wir vielleicht nochmal Teil 2 machen müssen.
Teil 2 Österreich, genau. Das fand ich so toll.
Aber vielleicht nochmal zurück zu GKK.
Genau, wie geht's da jetzt weiter? Also die haben die Staatshilfe nicht gekriegt.
Genau.
Benko hat kein Steuergeld bekommen und jetzt gibt es das Insolvenzverfahren in diesem Schutzschirmverfahren. Oh Gott,
genau.
So alles schreckliche Wörter, ja. So kompliziert.
Das
auf jeden Fall
sehr kompliziert.
Geht es jetzt darum, dass sie natürlich Filialen schließen werden müssen und ein paar überleben werden.
Das Unternehmen sucht Rettung in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie. Zum zweiten Mal in weniger als 2 Jahren. Darum kommt jetzt erneut der Rotstift zum Einsatz. Standorte, die auf absehbare Zeit nicht profitabel sein können, müssen dicht machen. Das bestehende Filialnetz muss deutlich um mindestens 1/3 reduziert werden, kündigt Konzernchef Müllenbach an. Heißt, mehr als 40 der aktuell 131 Warenhäuser müssen schließen. Und auch für viele der rund 17.000 Mitarbeiter beginnt erneut eine Zeit des Bangens. In den Filialen, die wir nicht weiterführen, wird es betriebsbedingte Kündigungen geben. Es wird auch in der Verwaltung Anpassungen geben müssen, so Müllenbach weiter.
Wie schätzt du das auch insbesondere als Handelsexpertin ein?
Jetzt sind natürlich die Sachwalter nennt man die gefragt, die das ist der Frank Kebekus und dann der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Das waren übrigens die gleichen Männer, die beim letzten Mal schon bei der Insolvenz das retten sollten und den Konzern sanieren sollten.
Der Geiwitz war übrigens auch bei Schlecker dabei.
Genau, das ist einer der bekanntesten.
Der hat die Schlecker-Pleite damals abgewickelt.
Ja. Also wirklich ein sehr renommierter Herr. Und da habe ich so in meinen Gesprächen mit anderen Insolvenzverwaltern aus der Branche, mit Experten, mir die Frage gestellt, ist es denn so sinnig, da jetzt nochmal jemanden ranzusetzen, der das auf einmal wieder retten soll, der es in den letzten 2 Jahren auch nicht hingekriegt hat?
Also jetzt ein neuer, der alles übernimmt.
Genau.
Ich glaube, das ist jetzt vorbei, oder?
Gestern kam eine neue Meldung, dass sich ein vermeintlicher Investor für die 40 Filialen, die jetzt geschlossen werden müssen, mindestens, ne, das ist ja wirklich mindestens, dass er sich dafür interessieren würde und die gerne übernehmen würde.
Ja.
Marco Schön, der CEO von Büro.de, kannte ich bislang nicht.
Der ist jetzt aber nicht so schillernd wie Middelhoff, Berggruen und Benko.
Die haben, es ist ein Anbieter, Hersteller, Anbieter von Büromöbeln. Sehe ich jetzt gerade nicht so richtig die Verbindung zu GKK. Verstehe ich nicht so richtig, warum der da eintreten will. Aber das ist noch viel zu früh, um darüber zu sprechen, weil gerade ist erst das es ist ja erst der Antrag auf das Insolvenzverfahren. Die haben jetzt 3 Monate erstmal Zeit, in denen sie Insolvenzgeld bekommen. In diesen 3 Monaten werden erstmal die Gehälter weiter bezahlt. Das ist erstmal gut für die Beschäftigten, weil in der Zeit sind sie erstmal gesichert. Und danach ist die Frage, wie es weitergeht. Bis dahin müssen sie einen funktionierenden Insolvenzplan vorlegen. Und wenn dazu eben gehört, Filialen schließen, Mitarbeiter kürzen, die Kosten senken natürlich. Sie müssen irgendwie Mietkosten senken, Energiekosten irgendwie versuchen zu senken.
Das heißt aber, dass die profitablen Filialen, davon gibt es ja noch ein paar, dass die dann am Ende wahrscheinlich überbleiben, oder?
Genau, also ich glaube, meine Vermutung ist, nach den vielen Gesprächen, dass sie diese Filetstücke, die Filialen, die gut laufenden, die eben wie zum Beispiel in Frankfurt an der Zeil, an der Köhe in Düsseldorf, ja, diese Premiumhäuser letztendlich, dass sie die weiterlaufen lassen unter der Marke Galeria, die ja jetzt neu gegründet wurde. Sie wollen es jetzt eben nicht mehr sperrig Galeria Karstadt Kaufhof nennen,
sondern nur noch
Galeria, dass sie die darunter weiterlaufen lassen, aber ganz stark reduziert. Also ich habe mal mit einem Experten gesprochen, der hat gesagt, er glaubt, dass es nur noch 10 Filialen sein werden.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Insgesamt noch 131, ne?
Das sind doch noch eine ganze Menge. Aber ich glaube, dass jetzt nach diesen ganzen, wir haben ja nun diese Erlebnisse von den letzten Jahren, diese dramatischen Erlebnisse geschildert. Und ich muss auch sagen, dass mir die Mitarbeiter wirklich leid tun. Also wenn ich mir vorstelle, da ist jetzt jemand, der hat seit 20 Jahren, das sind ja viele, die sehr lange dabei sind, hat das alles erlebt. Diesen Blender Middelhoff, diesen Möchtegern-Gutmenschen Berggruen, dann der Benko, der ja auch irgendwie zwielichtig ist. Und alle 3 Geschichten mit diesen Versprechungen auch immer. Und im Grunde war das ja eigentlich auch immer die Frage von Unsicherheit und Jobangst. Und die ganze Zeit, die Beschäftigten haben ja auch oftmals auf Tarifgehälter, auf Weihnachtsgeld und so weiter verzichtet und sind immer wieder, wurde ihnen gesagt, so, jetzt gibt's einen neuen Retter, jetzt gibt's ein neues Konzept. Die können doch nichts mehr glauben. Und die tun mir wirklich leid, weil es sind ja vor allem sehr viele, die sehr lange dabei sind, auch ältere Beschäftigte.
Die Hälfte der Mitarbeiter ist über 50. Das ist natürlich eine sehr hohe Altersstruktur. Deswegen geht man da auch von sehr hohen Kosten für die Gesellschaft letztendlich aus, wenn diese Menschen jetzt gekündigt werden, weil es wahrscheinlich schwierig wird, für Menschen in dem Alter neu vermittelt zu werden. Gleichzeitig muss man ja aber sagen, wir haben gerade eine sehr gute Beschäftigungssituation.
Das haben wir letztes Mal auch erlebt bei der Air Berlin-Pleite. Da war das ist ja auch noch nicht so lange her und da war der Arbeitsmarkt auch nicht so gut wie heute. Wir haben ja momentan eine Situation, wo wir in eine Rezession wahrscheinlich reingehen, aber gleichzeitig Vollbeschäftigung haben und wo viele Unternehmen immer noch neue Leute suchen. Das ist eine ganz neue Situation, die gab es vorher so noch nie. Und selbst bei Air Berlin, um da nochmal anzuknüpfen, wo es noch nicht so einen super Arbeitsmarkt gab, sind ja alle Beschäftigten untergekommen. Und ich glaube schon, dass auch wenn das Leute sind über 50, in vielen Bereichen, auch gerade Gastronomie zum Beispiel, im Einzelhandel, Service, und da werden ja viele Leute gesucht.
Händeringend,
da sind, glaube ich, Jobperspektiven da. Und ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt das auch so ein bisschen rekapituliere, die letzten Jahrzehnte, dass jetzt nicht wieder die Gewerkschaft und die Politik auf den Plan rufen, es muss alles als Ganzes zusammengehalten werden. Weil das ist doch im Endeffekt etwas, was der Fehler war.
Über all die Jahre, ja. Man hätte viel früher konsolidieren müssen.
Und das wäre auch ehrlicher gewesen, auch gegenüber den Beschäftigten. Genau. Dass man gesagt hat, okay, wir trennen uns wirklich von den nicht profitablen Filialen. Und dann wurde aber gesagt, oh nee, das ist die Zerschlagung, das können wir nicht machen. Nein, das wäre viel besser gewesen. Das hätte betriebswirtschaftlich und gesellschaftlich auch viel mehr Sinn gemacht. Und so sind die Mitarbeiter im Endeffekt in den letzten knapp 20 Jahren immer wieder belogen und betrogen worden.
Das hast du gut zusammengefasst, Kajan.
Ja, das macht mich auch wütend. Das macht mich auch wütend, weil dieser Berggrün und dieser Middelhoff und der Benko ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie die anderen beiden. Ich drück's das jetzt mal ein bisschen hart aus. Aber die haben sich über die Jahre alle die Taschen voll gemacht. Mhm. Und ich bin immer dafür, Leute gut zu bezahlen, wenn sie gute Arbeit leisten. Aber dieses Blendwerk und wie da die mit den Mitarbeitern umgesprungen worden ist, das geht halt überhaupt nicht.
Letztendlich ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wirklich alle Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen verschwinden würden. Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Berechnungen. Also ich habe eine Studie gesehen der Universität St. Gallen, die da sehr hohe Kosten für die Gesellschaft bei einer Pleite berechnet. Die geht da davon aus, dass das dann die Verödung der Innenstädte wäre. Und das ist ja immer bisher in diesen letzten Jahren immer der Grund gewesen, warum man Karstadt gerettet hat. Weil alle gesagt haben in Deutschland, auch die anderen Städtetage und so, wir müssen ja unsere Innenstädte retten. Ja, aber dann muss man halt auch mal was Innovatives machen, um die Innenstädte zu retten. Und ich glaube, das ist das, wenn wir mal so nach vorne gucken, was jetzt nötig ist. Wir brauchen Perspektiven, neue Ideen für Innenstädte, neue Ideen für Flächennutzung. Es gibt da Ideen, dass man zum Beispiel auch Sport irgendwie auf diesen Abteilungen anbietet, dass man da verschiedene, eine Mischnutzung einfach anbietet.
Und es müssen besondere Läden sein. Ich war ja kürzlich in
Ein Erlebnis.
Und das muss jetzt auch nicht immer der große Einkaufstempel sein. Ich war kürzlich in Bayern. Und da bin ich ja gerne, habe ja auch viele Freunde und so weiter. Und da waren wir in Murnau. Das ist so eine wunderschöne Stadt kurz vor den Bergen in Oberbayern. Und diese Innenstadt, diese Fußgängerzone, die war total belebt. Und das lag nicht nur an den Touristen, sondern das lag daran, dass in dieser Fußgängerzone alles eigene, kleine, besondere Geschäfte waren. Also das ist doch oftmals das Problem in den Innenstädten, dass du diese Ketten hast, diese Billigläden, und die sind so austauschbar. Und die haben das hingekriegt, dass sie so sehr viele Geschäfte haben, wo man sagt, okay, da gehe ich hin, weil da kriege ich nur das kriege ich nicht woanders. Und nicht diese, die hatten überhaupt keine großen Ketten drin. Und das fand ich total interessant. Also es gibt Möglichkeiten, die Innenstädte wieder attraktiv zu machen, aber man muss sich da wirklich was überlegen.
Fahrt doch mal nach Murnau und guckt euch das mal an. Da will ich jetzt auch mal hin. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Perspektive, um aus dieser Folge wieder auszusteigen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass du diesen Fall mit mir heute aufgerollt hast. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, weil das wirklich ein Fall ist, den ich jetzt über die letzten 3 Jahre meiner journalistischen Karriere hier auch mitbegleite. Ja, für dich auch ein sehr emotionaler Fall. Ich glaube, für ganz Deutschland. Schreibt uns doch eure Meinung. Wie findet ihr das denn jetzt, wie da mit GKK umgegangen wird? Seid ihr vielleicht sogar betroffen? Seid ihr Mitarbeiter? Schreibt uns eine Mail an machtundmillionen@businessinsider.de oder eine Nachricht bei Instagram. Da antworte sogar meist ich persönlich drauf.
Oh. Oh ja, auf jeden Fall. Und wir wünschen euch sehr viel Spaß in der Pause. Ne, wir müssen ja nochmal sagen, in der Pause.
Stimmt, jetzt ist ja erstmal.
Aber ja. Wir kündigen das bei Instagram und so weiter dann rechtzeitig an, wann es wieder losgeht. Und da könnt ihr dann gespannt drauf sein.
Genau, verfolgt uns da werden wir euch sagen, wann es weitergeht. Und erstmal sehen wir uns natürlich hoffentlich bei der Tour.
Ja, die Tour, das schießen wir jetzt noch ab. Das ist sozusagen nach dem Ende der 4. Staffel machen wir jetzt unsere Tour in den 4 Städten. München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin. Und
Ende November,
Live-Podcast mit Solveig und Kajan.
Ja, da freuen wir uns, euch zu sehen. Und dann geht es, sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder.
Ja. Also, alles Gute, tschüss.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion: Solveig Gode und Kajan Özkens. Titelmusik: Afonelli.